SR Info. Bilanz am Mittag.
Der Friedensnobelpreis macht in diesem Jahr den Kampf gegen Atomwaffen zum Thema. Gleich mehr dazu. Außerdem schauen wir auf den Besuch des ukrainischen Präsidenten in Berlin und auf den Pellicot-Prozess in Frankreich. Mein Name ist Peter Weizmann. Guten Tag.
SR Info.
In den vergangenen Jahren hat das Nobelkomitee oft Menschenrechtler statt klassische Friedensstifter mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet. Im vergangenen Jahr war die Auszeichnung an die inhaftierte iranische Frauenrechtsaktivistin Narges Mohammadi gegangen. In diesem Jahr hat eine Organisation aus Japan namens Nihon Hidankyo gewonnen für ihren Einsatz für eine Welt frei von Atomwaffen. Sophie Donges.
Diese Organisation wurde von Überlebenden der Atombombenangriffe auf die japanischen Städte Hiroshima und Nagasaki gegründet. In der Begründung des Nobelkomitees heißt es, mit ihren Zeitzeugenberichten helfen sie uns, das Unbeschreibbare zu beschreiben, das Undenkbare zu denken. Der Friedensnobelpreis ist verbunden mit einer deutlichen Warnung. Es sei alarmierend, dass eine atomare Bedrohung wieder Realität geworden ist, so der Komiteevorsitzende in Oslo. Atomwaffen dürften nie wieder eingesetzt werden. Insgesamt 286 Personen und Organisationen waren für den Preis nominiert. Eindeutige Favoriten gab es nicht, dafür sind die Konflikte und Krisen der Welt zu vielfältig. Der Friedensnobelpreis ist mit 11 Millionen schwedischen Kronen dotiert, umgerechnet knapp 970.000 Euro. Wie alle Nobelpreise wird er am 10. Dezember verliehen, dem Todestag des Preisstifters Alfred Nobel.
Es wäre wohl ein wichtiges Wochenende geworden für die Ukraine. Die Staats- und Regierungschefs ihrer wichtigsten Unterstützer hätten sich morgen mit dem ukrainischen Präsidenten getroffen, hier in der Nähe in Ramstein. Aber US-Präsident Biden hat seine Reise wegen des Hurrikans Milton abgesagt und das Treffen ist verschoben worden. Stattdessen reist Zelensky nun durch europäische Hauptstädte. Nach London, Paris und Rom macht er heute Station in Berlin. Er wirbt heute Nachmittag dann um weitere Unterstützung, um den Krieg in seinem Land beenden zu können. Christina Nagel.
Im Kern dürfte die Frage stehen, wie der Kreml dazu gebracht werden kann, seine massiven Angriffe auf die Ukraine zu beenden und sich einzulassen auf einen Waffenstillstand und Verhandlungen. Bislang blockt die russische Seite alles ab, was nicht einer Kapitulation der Ukraine gleichkommt. Europäische Vorstöße seien genauso ins Leere gelaufen wie chinesisch-brasilianische Initiativen, sagt der Politikwissenschaftler Carlo Masala.
Es gibt umfängliche diplomatische Initiativen, nicht nur erst in den letzten Monaten, sondern auch seit Jahren, die scheitern alle an der fehlenden Bereitschaft Russlands, sich auf diese einzulassen.
Was also tun? Der russische Präsident, in diesem Punkt sind sich nicht nur Unionskanzlerkandidat Friedrich Merz und die grüne Außenministerin Annalena Baerbock einig, muss in eine Lage gebracht werden, in der er ein Interesse daran hat, zu verhandeln.
Und das wird er aber nur, das sagt er uns ja jeden Tag, wenn er nicht das Gefühl hat, er könnte eigentlich seine Kriegsziele erreichen, nämlich die komplette Ukraine einzunehmen oder sogar weitere europäische Länder.
Der ukrainische Präsident drängt deshalb bei seinen Treffen nicht nur auf weitere Militärhilfen, sondern auch auf die Freigabe mit weitreichenden Waffen, die zum Beispiel von Großbritannien, Frankreich oder den USA geliefert werden, auch militärische Ziele in Russland angreifen zu dürfen. Die deutsche Außenministerin befürwortet dies. Kanzler Olaf Scholz ist dagegen.
Wir sind wie jeder in der Ukraine weiß, der größte europäische Unterstützer der Ukraine, das werden wir auch bleiben. Und wir sind auch sehr verlässlich in dem, was wir an Unterstützung zur Verfügung stellen.
Dazu gehören unter anderem Panzer, Munition und Luftverteidigungssysteme, von denen weit mehr benötigt würden, aber eben nicht der Taurus-Marschflugkörper. Der kann Ziele in einer Entfernung von bis zu 500 Kilometern treffen. Die Ukraine hätte ihn gern, um Druck auf Russland zu machen, um Verhandlungen zu erzwingen, die nicht unter der Vorgabe stehen, Land gegen vage Sicherheitsgarantien. Selenskyj weiß, dass die Zeit drängt, da ist die US-Wahl, da ist eine spürbar zunehmende Kriegsmüdigkeit in den Unterstützerländern und da sind Diskussionen im Bundestag über teure Ukraine-Hilfen, die angeblich zulasten der inneren Sicherheit und sozialer Projekte gehen, was Finanzminister Christian Lindner sehr klar verneint.
Nein, es gibt diese Ressourcenkonkurrenz, die Sie geschildert haben, nicht.
Die Unterstützung der Ukraine, erklärt Lindner, sei im so wörtlich fundamentalem Staatsinteresse Deutschlands. Es gehe um die europäische Friedens- und Freiheitsordnung. Es geht aber auch um den Etat. Und der war zuletzt mit Blick auf die Ukraine-Hilfen für dieses Jahr ausgeschöpft. Trotzdem haben das Verteidigungsministerium, das Auswärtige Amt und das Entwicklungsministerium weitere Mittelfreigaben möglich gemacht. Geld, das der Ukraine helfen soll, trotz der massiven Angriffe Russlands auf die Energieinfrastruktur des Landes in den kommenden Wintermonaten durchzuhalten. Auch das ein strategisch wichtiger Punkt, wenn es darum geht, Voraussetzungen für Verhandlungen zu schaffen, in denen nicht der Kreml die Bedingungen diktiert.
Sicherlich auch mit Blick auf mögliche Bedrohungen, die aus dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine erwachsen, soll die GSG 9 nun auch an der deutschen Küste stationiert werden. Die Spezialeinheit der Bundespolizei zur Bekämpfung von Terrorismus sowie Schwerst- und Gewaltkriminalität ist ja bekannt seit der Befreiung der Lufthansa-Maschine Landshut aus den Händen palästinensischer Terroristen im Jahr 1977. Nun also eine Ausweitung der Aufgaben und der Standorte. Michael Götschenberg.
Wie das ARD-Hauptstadtstudio aus Sicherheitskreisen erfuhr, soll die Eliteeinheit künftig auch im holsteinischen Neustadt stationiert sein. Pläne für einen Standort der GSG 9 an der Küste gibt es schon seit einiger Zeit. In dieser Woche aber soll Bundesinnenministerin Nancy Faeser den Startschuss gegeben haben. Damit bekommt die GSG 9 einen dritten Standort. Ihr Hauptquartier befindet sich seit ihrer Gründung im Jahre 1972 in St. Augustin bei Bonn. Darüber hinaus ist der Verband seit einigen Jahren in Berlin mit einer Einsatzeinheit stationiert. In Neustadt soll künftig die maritime Einsatzeinheit der GSG 9 stationiert werden. Das Bundesinnenministerium will mit einer dauerhaften Präsenz der GSG 9 an der Küste der wachsenden Bedrohungslage zur See besser Rechnung tragen. Im September 2022 waren die Nord Stream Gaspipelines mutmaßlich durch ein Sabotagekommando gesprengt worden. Der schwerste Anschlag auf die kritische Infrastruktur in der Geschichte der Bundesrepublik. Darüber hinaus soll die GSG 9 mit dem zusätzlichen Standort auch in die Lage versetzt werden, bei Einsatzlagen im Norden, beispielsweise bei Terroranschlägen, schneller vor Ort zu sein.
Gestern war es ein langer Sitzungstag im Bundestag und am Abend ist dort noch ein Gesetz beschlossen worden, das vor allem Eltern sicherlich interessiert. Denn es soll für mehr Qualität sorgen bei der Kinderbetreuung in Kitas. Es geht um Geld und Personal, wie uns Bianca Schwarz aus dem ARD-Hauptstadtstudio erklärt.
Der Fokus liegt auf mehr Stellen für Erzieherinnen und Erzieher, und zwar vor allem im Westen von Deutschland. Wenn es um die Kinderbetreuung geht, liegt der Osten wirklich weit vorn. Im Westen fehlen bis zu 90.000 Erzieherinnen und Erzieher in den nächsten Jahren. Im Osten hingegen könnte es sogar zu einem Personalüberangebot kommen. Also im Westen sollen mehr Stellen geschaffen werden. Der Osten hat dieses Problem gar nicht erst. Da geht es darum, die Qualität der Kinderbetreuung zu verbessern.
Ja, Qualität, der Begriff ist ja erstmal dehnbar.
In dem neuen Gesetz werden Schwerpunkte definiert für eine gute Kinderbetreuung. Langfristig sollen nämlich in ganz Deutschland dieselben Qualitätsstandards für Kitas gelten. Und da ist man aktuell noch nicht. Das wird immer wieder durch regionale Unterschiede erklärt. Also mit Ost und West hat das nichts mehr zu tun. Das ändert sich wirklich von einem Landkreis auf den nächsten. Aber um sich anzunähern, soll auf diese Schwerpunkte in Zukunft besonders geachtet werden. Und dazu gehören zum Beispiel die Bereiche Bewegung oder Sprachentwicklung.
Und erreicht werden sollen diese Ziele dann aber über die Länder.
In erster Linie gibt die Bundesregierung Geld an die Bundesländer, 4 Milliarden für die nächsten 2 Jahre. Und da wurde auch neu definiert, wofür die Bundesländer das Geld dann ausgeben dürfen. Eben in erster Linie für mehr Personal und bessere Qualität. Was die Länder aber nicht mehr dürfen. Sie dürfen dieses Geld nicht mehr nutzen, um Kita-Gebühren zu senken. Das ist neu. Bisher durften die Länder das.
Ja, und das betrifft dann auch das Saarland, das die Mittel eben zum Teil genau dafür verwendet. Die Senkung der Gebühren soll dann aber aus dem Landeshaushalt bezahlt werden. Bianca Schwarz hat uns informiert über die geplanten Verbesserungen bei den Kitas. Wenn die Union die kommende Bundestagswahl gewinnt, dann wird sie zum Regieren Partner brauchen. Einer könnten die Grünen sein, die man in den letzten Monaten aber zu so etwas wie dem politischen Hauptgegner auserkoren hat. Bei CDU-Chef Merz klingt das, die Macht vor Augen, mittlerweile etwas gemäßigter. Aber insbesondere von CSU-Chef Markus Söder kommt nach wie vor eine klare Absage an eine mögliche Regierungsbeteiligung der Grünen. Das dürfte auch auf dem CSU-Parteitag heute in Augsburg eine Rolle spielen. Uli Haug.
Wenn es um die Grünen geht, ist Markus Söder kaum misszuverstehen. Regelmäßig spricht er sich gegen eine mögliche Koalition aus.
Schwarz-Grün geht mir nicht an. Mit mir geht Schwarz-Grün nicht. Kann sich ja jeder drauf verlassen.
Der CSU-Landesgruppenchef im Bundestag, Alexander Dobrindt, stützt Söders Anti-Grünen-Kurs. Offizielle Begründung: Mit den Grünen sei ein Politikwechsel nicht vorstellbar.
Und deswegen darf man gar nicht den Anschein erwecken, man will mit den Grünen eine Politik, eine Regierung in Zukunft bilden, weil das wird bürgerliche Wähler abschrecken.
Das Problem der CSU in Bayern: Sie könnte bei einer Öffnung hin zu den Grünen konservative Wähler an Hubert Aiwanger und die Freien Wähler verlieren. Sich an den Grünen abarbeiten, um die Unionswähler zu mobilisieren, das funktioniert aber nur bis zu einem gewissen Grad, sagt der Politikwissenschaftler Thomas Biebricher. Er vermutet bei der CSU deshalb noch eine andere Strategie.
Gleichzeitig fragt man sich natürlich, ob Markus Söder nicht auch ein Stück weit was damit im Schilde führt, um im Binnenverhältnis zwischen CSU und CDU sozusagen die Preise relativ weit hochzutreiben eben und sich sein letztendliches Einlenken, was ja dann vielleicht kommen könnte, dann vielleicht doch eine Koalition zuzustimmen mit den Grünen, relativ teuer bezahlen lässt.
Beispielsweise mit einem Superministerium. Ex-CDU-Kanzlerkandidat Armin Laschet kennt diese taktischen Spielchen von CSU-Chef Markus Söder. Er hält nichts davon, Regierungsoptionen von vornherein auszuschließen.
Wenn man aber heute schon sagt, die schon mal auf gar keinen Fall, AfD auch auf gar keinen Fall, was richtig ist, BSW auf Bundesebene auch auf gar keinen Fall, ja, dann bleibt ja am Ende nur die SPD, und sich auf die festzulegen, halte ich nicht für besonders klug.
Unionskanzlerkandidat Friedrich Merz hat seinen Kurs gegenüber den Grünen zwar ebenfalls verschärft. Er lässt sich allerdings, anders als Markus Söder, ein Türchen offen. Für Politikwissenschaftler Thomas Biebricher ist das weitsichtig. Auch mit Blick auf schwierige Ergebnisse bei der Bundestagswahl.
Wir werden wahrscheinlich in der Bundesregierung auf absehbare Zeit eher Koalitionen haben, die das sind, was man früher lagerübergreifend genannt hätte. Also das sind nicht mehr so die klassischen Links-Rechts-Blöcke oder sowas, die zusammenkommen und dann eben schon von vornherein sehr große Schnittmengen hätten. Da wird viel geschmiedet werden müssen.
Um schwierige Koalitionen zu schmieden, muss es aber auch zwischenmenschlich passen. Und hier gibt es das nächste Problem. Markus Söder arbeitet sich insbesondere an Robert Habeck ab. Pünktlich zum CSU-Parteitag fordert Söder erneut den sofortigen Rücktritt des Wirtschaftsministers.
Uli Haug hat berichtet hier in der SR-Info Bilanz am Mittag. Und da schauen wir gleich unter anderem noch auf die Folgen von Hurricane Milton und auf den weltweit beachteten Vergewaltigungsprozess in Avignon. Jetzt haben wir erstmal Wichtiges in Kürze für Sie mit Denise Friemann.
In der Ostsee ist ein deutscher Öltanker in Brand geraten. Das Schiff Annika liegt vor Warnemünde in der Mecklenburger Bucht vor Anker. Am Vormittag war im Maschinenraum ein Brand ausgebrochen. 7 Besatzungsmitglieder, die sich an Bord befanden, wurden sicher an Land gebracht. Aktuell läuft die Brandbekämpfung. Vor Ort sind bereits Schiffe im Einsatz, die versuchen, den Brand zu löschen. Außerdem sind Löschhubschrauber auf dem Weg zu dem Öltanker. Der Tanker hat nach ersten Erkenntnissen 640 Tonnen Schweröl geladen. Der Bundesrechnungshof kritisiert die Rentenpläne der Bundesregierung. Dabei geht es vor allem um die Zuschüsse aus dem Haushalt für die Rentenversicherung. Laut Rheinischer Post warnen die Rechnungsprüfer vor finanziellen Belastungen für den Bund. Außerdem ist aus ihrer Sicht die Generationengerechtigkeit nicht mehr gegeben. Heutige Rentner und Babyboomer würden auf Kosten der Jüngeren begünstigt. Im September sind die Verbraucherpreise so gering gestiegen wie seit 3 Jahren nicht mehr, und zwar um 1,6%. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes wurden vor allem Energieprodukte wie Kraftstoffe und Heizöl günstiger. Sehr viel teurer als vor einem Jahr waren dagegen Dienstleistungen. Hier spiegelten sich die vergleichsweise hohen Tarifabschlüsse für viele Berufsgruppen. Wirtschaftsexperten erwarten, dass die Inflation in Deutschland zum Jahresende wieder anzieht. Mitte Juni war in Saarbrücken-Güdingen ein 21-Jähriger entführt und erpresst worden. Jetzt hat die Polizei die mutmaßlichen Kidnapper gefasst. 5 Männer im Alter von 21 bis 24 Jahren. Ihnen wird vorgeworfen, ihr Opfer auf dessen Nachhauseweg abgepasst zu haben. Dann sollen sie den Mann in ein Auto gezerrt und gedroht haben, seiner Familie etwas anzutun. Das Opfer hat daraufhin die Zugangsdaten für sein Handy und für seine Kryptokonten preisgegeben. Die Entführer haben so 150.000 Euro Beute gemacht. Der CDU-Kreisverband Saarlouis hat Dagmar Heib als Kandidatin für die Bundestagswahl 2025 nominiert. Bereits Mitte September hatte die CDU Merzig-Wadern den Volkswirt Philipp Hoffmann für den Wahlkreis aufgestellt. Die endgültige Entscheidung über den Kandidaten für die Bundestagswahl fällt jetzt im Januar.
SR Info.
Mehrere Millionen Menschen ohne Strom, rund 1.000, die trotz aller Warnungen von Einsatzkräften gerettet werden mussten und stand jetzt 16 Tote. Dabei war Milton nicht als Hurrikan der befürchteten höchsten Stufe 5 in Florida auf Land getroffen, sondern als Wirbelsturm der Stufe 3. Dennoch haben Wind und Wasser eine weit ausgedehnte Schneise der Verwüstung durch die Halbinsel im Golf von Mexiko geschlagen. Man will sich gar nicht ausmalen, was passiert wäre, wenn die ursprünglichen Befürchtungen eingetroffen wären. Floridas Gouverneur Ron DeSantis zeigt sich einigermaßen erleichtert.
Thankfully, this was not the worst case scenario.
Die Flutwellen waren vielerorts statt der befürchteten gut 4 Meter nur 1 bis 2 Meter hoch. Zudem waren Behörden und Bewohner nach den Erfahrungen mit Hurricane Helene diesmal offenbar besser vorbereitet. Die Tatsache, dass sie auf das Schlimmste vorbereitet waren, hat dazu geführt, dass sie mit dem, was kam, angemessen umgehen konnten. So die Leiterin der Katastrophenschutzbehörde FEMA, Deanne Criswell, bei CNN. Dennoch, die Zerstörung, die bleibt, ist nach ihren Worten schlimm genug. Ganze Landstriche, unzählige Straßen stehen unter Wasser, Häuser sind abgedeckt oder völlig zerstört, Lastwagen liegen umgestürzt quer auf Landstraßen, die Stromversorgung bleibt vielerorts unterbrochen. Und es gab mindestens 10 Tote, vor allem durch Tornados, die sich parallel zu Hurricane Milton entwickelten. Die Zahl der Opfer kann noch steigen. Es ist wichtig, daran zu erinnern, dass viele Menschen nach solchen Stürmen ums Leben kommen, betont der Leiter des Nationalen Hurricane-Zentrums Michael Brennan. Etwa durch Stromschläge oder plötzlich auftretende nachträgliche Sturzfluten. Der frühere Soldat Jeremy Locke gehört mit seiner Hilfsorganisation Aerial Recovery zu den Rettungsteams, die noch in der Nacht des Sturms im Einsatz waren. Dieser eine Einsatz letzte Nacht, wir sind zu diesem Haus, es war nach Mitternacht, kalt, heftiger Regen, das Wasser stand uns bis zur Brust. Dann haben wir dieses 2 Jahre alte Kleinkind durch das Fenster daraus geholt, zusammen mit der schwangeren Mutter und dem Vater, schildert er bei CNN, eine besonders dramatische Aktion. Der Regierung in Washington machen nach wie vor Falschmeldungen, vor allem in sozialen Medien, über die staatliche Katastrophenschutzbehörde FEMA Sorgen. Etwa die Aufforderung, gefährdete Gebiete nicht zu verlassen, weil die FEMA angeblich Häuser und Grundstücke konfiszieren würde. Ex-Präsident Donald Trump befeuert solche Gerüchte. Trump sagte bei einer Wahlkampfrede in Detroit, nach Helene und Milton würden die republikanischen Gouverneure von Florida, Georgia und North Carolina einen fantastischen Job machen, die Bundesregierung unter Joe Biden und Kamala Harris dagegen nicht. Präsident Biden sagte bei einer Pressekonferenz im Weißen Haus, wer solche Lügen verbreite, untergrabe das Vertrauen der Menschen in die Rettungs- und Hilfseinsätze.
Those who engage in such lies are undermining confidence.
Auf die Frage eines Reporters, ob er mit Trump persönlich darüber gesprochen habe, platzte Biden der Kragen. Machen Sie Witze? Fragte Biden und sagte dann, Herr Präsident Trump, Ex-Präsident Trump, haben Sie nichts Besseres zu tun, Mann? Helfen Sie diesen Leuten.
Mr. President Trump, former President Trump, get a life, man, help these people.
Joe Biden im Beitrag von Ralf Borchardt. Die Geschichte ist eigentlich fast unvorstellbar. Über Jahre wird Giselle Pellicot von ihrem Ex-Mann unter Drogen gesetzt und als sie bewusstlos ist, von ihm und mindestens 50 anderen Männern vergewaltigt. Gerade läuft der weltweit beachtete Prozess in Avignon. Ganz bewusst hat die 72-Jährige darum gebeten, dass dieser Prozess öffentlich stattfindet. Die Scham soll das Lager wechseln, sagt sie. Mit dieser starken Haltung wandelt sich Gisèle Pelicot gerade vom Opfer zur Symbolfigur der Frauen und ihres Kampfes in Frankreich und weltweit. Ihr Konterfei prangt als Graffito auf einer Mauer und sie bekommt viel Zuspruch, auch im Gericht. Julia Brotta.
Dieses Ritual ist wie ein Manifest. Applaus für Gisèle Pelicot, sobald sie das Gerichtsgebäude betritt. Rund 100 Personen haben auf sie gewartet, nehmen Anteil, wollen sagen: Das hier geht uns alle an. Wir wollen Gisèle Pelicot unterstützen und alle Frauen, die Ähnliches erlebt haben. Ich denke, was hier gerade passiert, wird Dinge ins Rollen bringen. Wenn dieser Prozess es nicht schafft, die Gesellschaft zu verändern, dann weiß ich nicht, was sonst. Die Taten sind so schrecklich. Ich hoffe einfach, dass dieser Prozess eine Wirkung haben wird. Im Gerichtssaal hinter Glas sitzt der Hauptangeklagte, Gisèle Pelicots früherer Ehemann Dominique Pelicot. Groß, schwer, kurzes graues Haar, die Beine übereinander geschlagen, hört er den Erklärungen jener Männer zu, die er im Internet für die Vergewaltigungen rekrutierte. Fernfahrer, IT-Fachmänner, Schreiner. Wie etwa Vincent C. Zweimal kam er in das Haus der Pelicots. Er gibt an, er habe nicht gewusst, dass die reglose Frau unter Drogen stand. Er habe nicht so sehr seinen eigenen Trieb befriedigt, sondern dem Ehepaar eine Freude bereitet. Das ist zu viel für Gisèle Pelicot, die bis dahin ohne eine Miene zu verziehen zugehört hat. Entgeistert schüttelt sie den Kopf und verlässt das erste Mal während dieses Prozesses den Saal. Nach wenigen Minuten kehrt sie zurück, genau in dem Moment, als eine Videoaufnahme abgespielt wird. Zu sehen ist eine der vielen Vergewaltigungen. Beide Männer, Vincent C. und Dominique Pelicot, schauen weg. Die Gesellschaft kann jetzt nicht mehr wegschauen, erklärt der Anwalt von Gisèle Pelicot, Antoine Camus, während einer kurzen Pause. Man muss sich diese Videos mit offenen Augen anschauen. Einerseits, um die Taten zu beurteilen und andererseits, um diesen Fall zu einem Fall der Gesellschaft insgesamt zu machen. Und genau das passiert gerade. Insofern würde ich sagen, hat Frau Pelicot schon gewonnen. Gisèle Pelicot hat darum gekämpft, dass die Fotos und Videos, die ihr Ex-Mann ordentlich beschriftet auf dem Computer ablegte, der Presse und dem anwesenden Publikum gezeigt werden. Alles andere komme Täterschutz gleich, so das Argument. Unterstützt wird sie dabei auch von feministischen Gruppen wie den Amazonen von Avignon, die seit Wochen vor Ort sind und Druck aufbauen, indem sie in den Straßen Spruchbänder plakatieren. Etwa »Die Justiz macht sich zum Komplizen«. Für Blandine de Verlange, die Präsidentin der Amazone d'Avignon, ist dieser Prozess in zweierlei Hinsicht historisch. Zum einen wegen der großen Anzahl der Angeklagten und der Beweise und zum anderen wegen der absoluten Banalität der Täter. Die sind wirklich jedermann. Da gibt es Gebildete, Ungebildete, Alte und Junge. Sie haben nur eins gemeinsam, dass sie Männer sind und alle süchtig nach Pornos. De Verlange begrüßt die Diskussionen, die nun in Gang gekommen sind, über die Definition von Vergewaltigung, über Gesetzesänderungen, besseren Frauenschutz und Männlichkeit. Dass es zuletzt eine Petition von 200 Männern in der Zeitung Libé gab, findet sie hingegen lächerlich. Es geht doch nicht um Titelseiten. Sollen die Männer doch mal Vereinigungen gründen, in die Schulen gehen und den kleinen Jungs beibringen, dass man nicht kleine Mädchen belästigt? Wir brauchen Taten. Als Gisèle Pelicot nach einem langen Prozesstag erhobenen Hauptes den Gerichtssaal verlässt, zollt ihr die Menge erneut Respekt. Sie bedankt sich bei den Wartenden im Namen aller Frauen, wie sie sagt.
Julia Brotta hat über den vielbeachteten Pelicot-Prozess in Frankreich berichtet. In jedem Jahr, in jedem Bundesland werden die Sterne des Sports verliehen. Die deutschen Genossenschaftsbanken würdigen mit diesem Preis Sportvereine für ihr bürgerschaftliches Engagement. Gleichzeitig soll das Ehrenamt gestärkt werden. Landessieger bei uns im Saarland ist diesmal der Special Olympics Saarland Sportverein geworden. Der Verein ist damit auch für das Deutschlandfinale in Berlin qualifiziert. Stefan Hauch und Leonie Holz stellen uns die engagierten Sportbegeisterten vor.
Gemeinsam sportlich Spaß haben. So kann man am besten beschreiben, was dieser besondere Sportverein erreichen will. Beim Training am Samstagmorgen treffen sich Menschen mit und ohne Beeinträchtigung. Erst seit 6 Jahren gibt es den Special Olympic Saarland Sportverein. Maga Flur ist die erste Vorsitzende.
Der Auftrag war natürlich auch, für unsere Sportler Sportangebote zu schaffen. Und das ist uns in den 6 Jahren, die es uns jetzt gibt, halt auch auf vielen Wegen gelungen. Wir können sowohl an den Winterspielen von Special Olympic Deutschland teilnehmen, als auch an den Sommerspielen.
Sportler aus allen Altersklassen sind dabei, mit ganz verschiedenen Formen der Beeinträchtigung. Im Sommer hat der Verein eine ganz neue Idee umsetzen können. Den Special Run für Tagesförderstätten. Eine Lauf- und Rolli-Veranstaltung ohne Zeitvorgaben. Sportlerinnen und Sportler aus dem Verein waren am Start. Menschen ohne Handicap und Teilnehmer aus den Tagesförderstätten. Die Idee dazu hatte Jürgen Sträßer.
Die müssen wir doch über diese Aktion irgendwie integrieren können. Und so haben wir dann beschlossen, dass wir dort uns nicht so ganz streng an die Regeln des DLV halten, sondern so ein Special-Regel machen. Deshalb nennt sich das ja auch Special Run. Und dann bieten wir denen auch einmal die Möglichkeit an, gemeinsam an einem Sportevent teilzunehmen. Und das Ganze dann auch noch mit Nichtbehinderten, die sie begleitet haben, um einfach zusammenzuführen.
Jetzt steht wieder ein neues Projekt an. Der Verein wirbt um Nachwuchs, will eine inklusive Kindersportgruppe aufbauen.
Das funktioniert, so wie es aussieht, mit den Voranmeldungen sehr gut, weil es wiederum ein einmaliges Angebot ist, in einem behütenden Rahmen Kinder zusammen Sport treiben zu lassen.
Das alles funktioniert nur, weil sich viele im Ehrenamt engagieren. Und deswegen haben sie den großen Stern des Sports in Silber mehr als verdient.
Schauen wir noch aufs Wetter im Saarland. Am Nachmittag gibt's Auflockerungen. Einzelne Schauer sind Richtung Hochwald noch möglich. Es werden 11 bis 14 Grad erreicht. Durch die Nacht geht's mit klarem Himmel. Die Luft kühlt ab auf Werte von 5 bis 1 Grad. Örtlich gibt's Bodenfrost. Morgen am Samstag nach freundlichem, teilweise nebligem Beginn dichte Wolkenfelder und am späten Nachmittag oder frühen Abend aufkommender Regen. Höchstwerte 12 bis 15 Grad. Am Sonntag wird's dann, wenn der Regen weg ist, sonnig und wolkig im Wechsel und 10 bis 14 Grad. Das war's von der SR Info Bilanz am Mittag mit Peter Weizmann. Tschüss.
SR Info. Auslandspresseschau.
Putins Zaubertricks in Sachen Ukraine. So betitelt der Standard aus Österreich seinen Kommentar zu Putins Propagandastrategie, mit der er davon ablenken will, dass er Land gestohlen hat. Er beschuldigt seine Gegner, das zu tun, was er selbst bereits tut, nämlich gestohlenes Land zu seinem Eigentum zu erklären. Wer akzeptiert, dass die Krim, der Donbass oder irgendein anderes Gebiet mit traditionellen russischen Werten bedroht oder dass die ukrainische Nation ein absurdes, modernes Konstrukt sei, ist auf Putins Tricks hereingefallen. Diese Taschenspielertricks zu durchschauen ist wichtig, denn seine Kombination von Propagandastrategien hat rationale Friedensverhandlungen praktisch unmöglich gemacht. Welche Fortschritte lassen sich erzielen, wenn die Verhandlungsgrundlagen von Anfang an verfälscht wurden? Nach der Absage von US-Präsident Biden, am Ukraine-Spitzentreffen in Ramstein teilzunehmen, fragt sich Rossiskaja Gazeta aus Russland, ob der Hurrikan Milton nur ein Vorwand gewesen ist, nicht anzureisen. Es ist nicht auszuschließen, dass der wahre Grund für Bidens Entscheidung die Verzögerung bei der Einigung mit den Verbündeten auf neue Schritte in der Ukraine war. Der sogenannte Siegesplan des ukrainischen Präsidenten Zelensky überzeugte die Amerikaner dem Vernehmen nach nicht und zwingt sie deshalb nun, nach anderen Optionen zu suchen. Hinzu kommen für Biden von den Medien gestreute alarmierende Gerüchte, dass einige westliche und sogar ukrainische Politiker Verhandlungen mit Russland anstreben. Der Hurrikan Milton ist auch Thema der polnischen Zeitung Rzeczpospolita. Allerdings fragt sie nach den möglichen Auswirkungen auf die US-Präsidentenwahl im November. Gut 3 Wochen vor der Wahl könnten die Bilder der Verwüstungen, die der Hurrikan Milton in Florida angerichtet hat, einen entscheidenden Einfluss auf den Ausgang der Wahl in denjenigen Staaten haben, in denen das Rennen knapp ist. In dieser Situation schreckt Donald Trump nicht davor zurück, das Unglück der Menschen auszunutzen. Er behauptet, die Behörden hätten die Bedürftigen im Stich gelassen und der Staat habe es versäumt, eine Infrastruktur aufzubauen, die den brutalen Winden und Regengüssen standhält. Genau das Gegenteil ist wahr. Es ist die Regierung von Präsident Biden, die ein gigantisches Programm zum Ausbau und zur Modernisierung der jahrzehntelang vernachlässigten Infrastruktur aufgelegt hat. Ein düsteres Bild zeichnet The Guardian aus Großbritannien, sollten die Republikaner die nächsten US-Wahlen gewinnen. Donald Trump hat die Klimakrise als Schwindel und Betrug bezeichnet. Sein Wahlkampfteam hat für den Fall einer Wiederwahl angekündigt, dass die USA erneut aus dem Pariser Klimaabkommen aussteigen werden und er die von der Biden-Administration getroffenen Maßnahmen für saubere Energie rückgängig machen wird. Die Wähler, die im nächsten Monat ihre Stimme abgeben, sollten bedenken, dass die Rückkehr Trumps ins Weiße Haus die Gefahr, die die Klimakrise für die Menschen in den USA und anderswo darstellt, noch vergrößern würde. Das waren Auszüge aus Kommentaren der internationalen Presse, zusammengestellt von Michael Hafke.